Noch ein kurzes Wort zu Vers 26. Es gibt Christen, die tun sich schwer mit diesem Vers. Grüßt die Brüder alle mit einem heiligen Kuss. Das griechische Wort ist ein Wort, das etwas mehr bedeutet als nur Kuss. Auch an dieser Stelle könnte man sagen, das Griechische hat kein eigentliches Wort für Kuss, wie wir das im Deutschen haben, obwohl auch das deutsche Wort Kuss mehr beinhaltet als nur Begegnung der Lippen. Das griechische Wort bedeutet eigentlich Freundschaftserweisung. Und dass diese Freundschaftsliebeserweisung mit einem Kuss geschieht, ist klar. Und deshalb, wo der Zusammenhang es erfordert, übersetzen wir auch mit Kuss, weil das sehr wahrscheinlich die Art war, mit der man seine Freundschaftsliebe erwies. In verschiedenen Gesellschaften wird verschieden gegrüßt, auch verschieden geküsst. Es gibt das Anstoßen der Nasen, es gibt das Anstoßen der Lippen, der Wangen, es gibt die Umarmung, es gibt verschiedene Arten von Freundeserweisungen, Freundschaftserweisungen. In östlichen Ländern fragt man sich, muss man unbedingt dem Bruder an den Lippen grüßen oder küssen. Einigen von uns fällt das schwer. Und nicht alle Brüder dort haben das von mir erwartet. Beim Abendmahl haben wir uns vielleicht gegrüßt mit dem Kuss oder sonst auch. Aber unter sich haben sie normalerweise, auch die Brüder, das heißt die Brüder, und die Frauen unter sich nicht gemischt, Lippe zu Lippe geküsst. In einigen Ländern grüßen auch Männer die Frauen mit einem Wangenkuss, der diskret ist. Wie das nun zu geschehen hat, ist schwer zu sagen. Ich denke, da muss jede Gesellschaft einen Weg finden, ohne ein Gesetz aufzustellen, ein besonderes Gesetz, zu viel zu fordern. Es gibt gewisse Grenzen in der Begegnung zwischeneinander, ob innerhalb des männlichen Geschlechts, innerhalb des weiblichen Geschlechts oder zwischen den Geschlechtern. Unter gewissen Umständen ist mehr Abstand geboten als unter anderen Umständen. Hier kann also kein allgemeines Gesetz aufgestellt werden, aber der Grundsatz der Spannung zwischen Freundschaftsbezeugung und Abstand, der muss beachtet werden. Diese Spannung muss beachtet werden. Was ist hier Gott wohlgefällig? Wie stark darf die Begegnung stattfinden? Wie stark muss hier Abstand gewahrt bleiben? Darauf möchte ich aufmerksam gemacht haben. Vers 27. Ich beschwöre euch und verpflichte euch. Das Wort bedeutet also eine Verpflichtung. Der Apostel verpflichtet sie auf den Herrn. Er stellt sie vor den Herrn Jesus und sagt, schaut einmal, er verlangt es von euch. Das kann er sagen, weil er ein Apostel ist, ein Prophet Gottes. Das kann nicht jeder von uns tun. Nicht jeder Gemeindeleiter darf das tun. Aber Paulus als Apostel Jesu Christi, als unmittelbarer Vertreter Christi, darf so verpflichten, weil er ihnen Wort Gottes gibt. Sie sind verpflichtet, den Brief vor allen heiligen Brüdern lesen zu lassen. Was sind heilige Brüder? Das sind echte. Das sind einmal solche, die wirklich wiedergeboren sind. Die sind heilig dem Herrn. Andererseits oder in einem anderen Fall könnte man sagen, das sind Brüder, denen man nicht vorwerfen kann, dass sie wie Nichtchristen leben. Aber man darf das nicht so eng ziehen, dass jetzt eine Wahl getroffen wird innerhalb der Gemeinde, welche Brüder sind jetzt heilig und welche nicht heilig. Und denen, die heilig sind, denen wird jetzt der Brief vorgelesen. Nein, alle Brüder, die man als echte Brüder anerkennen darf, die sollen diesen Brief hören. Das heißt, die Gemeinde ist auf diesen Brief verpflichtet. Sie ist ihm verpflichtet. Und das sind auch wir. Wir sind verpflichtet, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Der Schlussgruß lautet, die Gnade unseres Herrn, da ist Herr wieder, werden wir wieder aufmerksam darauf gemacht, dass Jesus Christus ein Herr ist, sei mit euch. So, jetzt sind wir bereit für den zweiten Brief. Der zweite Brief ist kürzer und er wird auch kürzer behandelt werden. Einmal, weil sich hier einiges wiederholt und zum anderen, weil einige Schwerpunkte doch gesetzt werden sollen. Der Eingangsgruß ist ähnlich, den können wir überspringen. Den Hauptteil haben wir, beginnend mit Vers 3, und er erstreckt sich bis zum Ende von Kapitel 2. In diesem Brief haben wir also einen längeren Schluss. Der Schluss ist dann Kapitel 3. Das sind Schlussworte. Es ist nicht ein langes Kapitel, aber es bildet den Schluss zum Brief, eher persönliches. Der Hauptteil ist also 1 Vers 3 bis 2, 17. Zuerst haben wir in den Versen 3 bis 12 ein Wort im Blick auf die gegenwärtige Bedrängnis. Und dieses beginnt mit einem Dank. Wir sind es schuldig, Brüder, Gott allezeit euretalben zu danken, so wie es angemessen ist, wie wir es auch schuldig sind, weil euer Glaube übersehr wächst. Also der erste Brief hat sein Resultat erzielt, seine Folge, seine Frucht, und der Glaube wächst übersehr, sie nehmen zu. Das ist wirklich erfreulich. Und die Liebe eines jeden von euch, allen groß ist, die Liebe zueinander. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes. Sie dürfen anderen erzählen, schaut einmal, nehmt euch die Thessalonicher zum Vorbild. Junge Christen aber seht, wie sie sich lieben, wie sie den Herrn lieben, wie sie ihm vertrauen. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Bedrängnissen, die ihr ertragt. Vers 4. Also, dass wir selbst uns, oh, das haben wir schon, Entschuldigung. Jetzt 5 an. Habe ich schon Vers 5 gelesen? Nein, noch nicht. Vers 4. Vers 5. Ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Er spricht hier von einem Anzeichen. Was ist dieses Anzeichen? Er sagt für Vers 4 Mitte. Wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Bedrängnissen, die ihr ertragt, ein Anzeichen. Glaube und Liebe zusammen in der Verfolgung ist Anzeichen von einem gerechten Gericht Gottes. Wieso? In der Offenbarung lesen wir Folgendes. Offenbarung Kapitel 6, den Versen 9 und 10. Als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unterhalb des Altars die Seelen derer, die erschlagen worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sagten, bis wann, unumschränkter Herrscher, Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. In der Offenbarung sind die Leute, Zitat, die auf der Erde wohnen, Weltmenschen, die es vorziehen, diese Welt als ihre Heimat zu haben. Sie spricht dann auch von denen, die im Himmel wohnen. Das ist die Gemeinde. Sie lebt im Geiste im Himmel. Hier an dieser Stelle in Kapitel 6 haben wir es bereits mit Gestorbenen, Verstorbenen zu tun. Und ihnen wird ein Wort in den Mund gelegt, ein Ersuchen nach Rechtfertigung oder nach Vergeltung, dass ihre Feinde die Strafe erleiden müssen. Wenn Verstorbene das beten, die angekommen sind beim Herrn, die in die Vollkommenheit gekommen sind, wenn die das beten, dann ist das ein richtiges Gebet. Dann ist das ein Zeichen davon, dass das der Wille Gottes ist. Ein heiliger Gott muss Sünde strafen. Und das wissen wir, die wir einen neuen, erneuerten Gerechtigkeitssinn haben. Wer Bedrückung erlebt, erlebt etwas Böses. Der, der sündigt, muss bestraft werden, das weiß jeder. Das weiß im Grunde auch derjenige, der es tut. Und der, der leidet, weiß, dass der Schuldige bestraft werden muss. Wir reagieren oft so, wie wir es tun, weil wir einen solchen Gerechtigkeitssinn haben. Leider manchmal im Fleisch, aber wir haben diesen Sinn. Nur maßen wir uns manchmal zu viel an, wenn wir auf Vergeltung aus sind. Der Sinn für Vergeltung als solcher ist aber an sich gut. Die Art der Vergeltung ist nicht immer gut. Die Thessalonicher wissen um einen Gott, der Sünde bestraft. Wenn sie nun Verfolgung leiden und nicht zurückschlagen, sondern glauben und ausharren, so dürfen sie wissen, dass Gott eines Tages die Rache übernehmen wird. Sie vertrauen daher auf Gott, dass er a. sie durch die Bedrückungen durchbringen kann und b. dass er die Vergeltung in seine Hand nehmen wird und sie brauchen dann sich dann dafür nicht zu bemühen. Und so ist ihr ruhiges Verhalten den Verfolgern gegenüber ein Zeichen ihren Feinden gegenüber, dass Gott einschreiten wird. Sie selbst brauchen es nicht zu tun, weil Gott einschreiten wird. Also können auch wir verzichten und müssen uns nicht gleich rächen, weil ein anderer für uns handeln wird. Die Ruhe, die wir wahren im Glauben, ist also ein Anzeichen, weil jeder von uns weiß, hier muss gehandelt werden. Aber diese Ruhe ist ein Anzeichen, dass wir vertrauen, Gott wird schon zur rechten Zeit die Sache in seine Hand nehmen. Zu welchem Zweck sind Glaube und Liebe und Ausdauer Anzeichen? Paulus sagt es in Vers 5, um würdig geachtet zu werden des Königreiches Gottes, für das ihr auch leidet. Merken wir, dass das Königreich Gottes an dieser Stelle etwas Künftiges ist, manchmal etwas Gegenwärtiges, hier etwas Künftiges. Und weil wir diese Hoffnung haben, auf dieses Königreich warten, leiden wir. Das heißt im Grunde, weil wir glauben, dass Jesus König ist. Und weil andere nicht glauben, dass er König ist und sie uns Feind sind. Deshalb leiden wir für dieses Königreich. Nicht nur Reich, sondern wirklich Königreich, das Reich eines Königs namens Jesus. Wenn ich Ruhe bleibe und nicht vergelte, warum tue ich es? Weil auch ich, nicht nur meine Peiniger, eines Tages vor Gott stehen will und dann ein reines Gewissen haben will. Daran sollten wir denken. Das wird mein Verhalten auch beeinflussen. In allen Auseinandersetzungen übrigens. Des Königreiches Gottes, für das ihr leidet. Wir lesen in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn das geschieht, wenn wir danach trachten, dass er König ist, dass er König ist in meinem Leben, in allen meinen Beziehungen und dass meine Gerechtigkeit von ihm kommt, dann werde ich auch die Schwierigkeiten des Lebens in diesem Zeichen bestehen. In den Versen 6 bis 10 ist vom künftigen gerechten Vergelten Gottes die Rede. Da es ja bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängung zu vergelten. Das wird er tun. Und euch wird er auch vergelten, aber nicht mit Schmerz oder Pein, sondern mit Entspannung, mit dem Gegenteil, mit Freude. Und euch, die ihr bedrängt werdet, mit Entspannung, zusammen mit uns. Bei der Enthüllung, Vers 7, bei der Enthüllung oder Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel, samt den himmlischen Boten seiner Kraft, in flammendem Feuer. Wir stellen hier zum zweiten Mal fest in den Thessalonicher Briefen, dass für Paulus die Offenbarung des Herrn Jesus für die Gemeinde und für die Welt nah beieinander liegt. Wir trennen das oft, wollen das trennen, aber die Schrift stellt diese zwei in zeitlicher Nähe. Vers 8, wenn er gerechte Vergeltung gibt denen, für die Gott fremd ist. Eigentlich steht hier geschrieben, die Gott nicht wissen. Vielleicht steht bei Ihnen kennen. Hier haben wir wieder dieses stärkere Wort, Edo, das heißt wissen, mit Gewissheit kennen. Die Frage ist, was meint Paulus hier, wenn er von Menschen spricht, die Gott nicht wissen oder mit Gewissheit kennen? Er ist ihnen fremd. Vielleicht haben sie von ihm gehört, aber sie kennen ihn nicht als ihren Gott. Denen, die der guten Botschaft unseres Herrn, der Jesus Christus ist, nicht gehorchen, deshalb ist er ihnen fremd, deshalb kennen sie ihn nicht mit Gewissheit. Welche Strafe erleiden werden, ewiges Verderben, weg von dem Angesicht des Herrn, wie furchtbar, sie werden verstoßen. Und weg von der Herrlichkeit seiner Stärke. Vers 10. Wann er kommen wird, verherrlicht zu werden. Und jetzt haben wir eine Präposition, von der wir nicht genau wissen, wie sie zu übersetzen ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Aber es könnte auch übersetzt werden durch seine Heiligen. Vielleicht können wir von anderen Schriftstellen her beides nehmen. In seinen Heiligen, das heißt, wenn Christus heute in uns lebt und wir morgen so sein, wie er ist, dann werden wir natürlich, dann wird Christus natürlich in uns, durch uns hinausstrahlen. Und dann wird seine Herrlichkeit durch uns groß werden, in uns und durch uns groß sein. Und bewundert zu werden in bzw. unter allen Glaubenden. Das sage ich, das können wir hinzufügen, hier steht, weil unser Zeugnis an euch geglaubt wurde. Ich lese noch einmal, bewundert zu werden unter allen Gläubigen, weil unser Zeugnis an euch geglaubt wurde. Diese Begründung ist eine Begründung für das Aussagemachen, nicht vielleicht für die Aussage selbst, bewundert zu werden. Das wird geschehen, weil Gott es so führt. Aber Paulus erzählt das, weil sein Zeugnis in Thessalonich geglaubt wurde. Vers 11, wohin gehend wir auch allezeit für euch beten. Wunderbar, so sollten es auch wir tun. Füreinander beten, dass wir dort ankommen. Es soll also weitergehen zur Erfüllung hin. Damit unser Gott euch des Rufes würdig erachte und zur Erfüllung bringe, alles Wohlgefallen an Gütigkeit. Dieser Begriff Wohlgefallen, den treffen wir einige Male an in den Schriften des Paulus, im Philipperbrief, im Kolosserbrief. Er ist ein Substantiv, der für uns etwas unklar ist, wenn er so alleine steht. Was heißt Wohlgefallen, wenn es einfach so dasteht? Was ist alles Wohlgefallen an Gütigkeit? Ich denke, wir müssen hier lernen oder uns erinnern wie Paulus denkt. Er denkt ja immer vom Herrn her. Er lebt in Gemeinschaft mit dem Herrn und es ist für ihn selbstverständlich, dass der Herr in der Nähe ist und dass er über ihn spricht und denkt. Das heißt, das, was in seinen Augen wohlgefällig ist an Gütigkeit. Was gut ist, könnte ja sehr unterschiedlich aussehen, wenn wir es definieren sollten. Wenn Paulus von Wohlgefallen an Gütigkeit spricht, dann das, was von der Heiligen Schrift her so aufzufassen wäre. Und alles Werk des Glaubens, diesen Ausdruck hatten wir schon in Kapitel 1 des ersten Briefes, ja, Werk des Glaubens in Kraft, so dass der Name unseres Herrn, Jesus Christus, unter euch verherrlicht werde und ihr in ihm verherrlicht werdet, gemäß der Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. Wann werde ich Verherrlichkeit erleben? Wenn die Gnade gewirkt hat. Gemäß der Gnade. Verherrlicht werden gemäß der Gnade unseres Gottes. Wenn diese Gnade wirken darf, dann entsteht Herrlichkeit, Christusähnlichkeit, Wohlgefälligkeit vor Gott. Es ist genug Gnade vorhanden, genug für jede Situation, für jeden Stress. Niemand kann sich entschuldigen. Niemand kann sagen, da hat es mir mal gereicht. Wir konnten nicht länger und es musste einfach einmal so kommen. Nein, es muss nicht. Es sei denn, dass der Wille Gottes ist, aber nicht, weil es muss, von uns aus, weil uns die Kraft ausgegangen ist. Nein, die Kraft geht nicht aus. Sie ist ewig, sie ist Gottes Kraft. Sie ist unendlich, sie ist genug für jede Situation. Wenn er uns unter Stress setzt, dann wird immer genug Gnade sein. Ja, Paulus sagt, dort, wo die Schwachheit am stärksten ist, da ist seine Gnade am stärksten. Da entfaltet sich wirklich seine Kraft. Unmöglichkeit. Jemand hat gesagt, wenn Gott etwas Großes tun will, schickt er eine Schwierigkeit voraus. Und wenn er sich überaus verherrlichen will, dann schickt er voraus eine Unmöglichkeit. Es ist nie Entschuldigung zur Sünde vorhanden. Ob ich Stress habe, zu wenig Schlaf habe, es gibt nie eine akzeptable Rechtfertigung für mein Sündigen. Wir stehen nie in einer Situation, in der wir sündigen müssen. Deshalb müssen wir uns immer beschuldigen für Sünde, nicht entschuldigen. Wir müssen sagen, ja, ich habe gesündigt, wenn das der Fall ist. Wenn nicht, dann sage es bitte nicht, sonst habe ich dann gesündigt. Dann hast du gelogen. Ja. Es gibt Leute, die bekennen Sünden, weil sie merken, ja, das ist die beste Lösung in dieser Situation. Nein, das ist nicht die beste Lösung. Psalm 19, Vers 15. Wenn ich in Versuchung stehe, ist Gott mein Fels. Wie lautet der Vers? Lass die Gedanken meines Herzens, die Rede meines Mundes vor dir wohlgefällig sein, mein Fels und mein Erlöser. Der Fels und der Erlöser ist mein Bewahrer. Dann können meine Gedanken, meine Worte vor ihm wohlgefällig sein. Er ist mein Fels und bewahrt mich. Er kann mich bewahren, sodass meine Gedanken die richtigen sind. Und wenn ich aber doch gefallen bin, ist er mein Erlöser. Ein sehr erfreulicher Vers. lernen Sie ihn auswendig, wenn es noch nicht so weit ist. Psalm 19, Vers 15. Kapitel 2. Ein Wort im Blick auf die Zukunft. Zu Anfang haben wir eine Bitte. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Ankunft unseres Herrn. Das Wort bedeutet sowohl Ankunft als Gegenwart. Nicht nur das Kommen, sondern das Dasein. Beides ist gemeint. Und zwar der Person Jesu Christi und unseres Versammeltwerdens zu ihm. Über dieses geht es jetzt. Über dieses hat er eine Bitte. Das ist der Bezug. In Bezug auf sein Kommen und sein Dasein und unser Kommen zu ihm, unser Versammeltsein und Dasein bei ihm. Die Bitte selbst, Vers 2. Euch im Denksinn, nicht, das ist das Organ des Denkens, euch im Denksinn nicht schnell aus der Fassung bringen zu lassen. Cool bleiben. Zu lassen, übrigens cool bedeutet es anders, ja. Kühlen Kopf wahren. Aus der Fassung bringen zu lassen, noch erschreckt zu werden, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns, als sei der Tag Christi da. Hier haben wir einige Ausdrücke, auf die es sich lohnt, aufmerksam zu machen. Wie könnten sie durch Geist aus der Fassung gebracht werden und erschreckt werden? In der neutestamentlichen Gemeinde, wie wir schon hörten, beim ersten Brief, waltet der Heilige Geist und der drückt sich aus in den Beiträgen der Geschwister. Da gibt es eine Vielfalt an Beitragsart und an Beitragenden. Und jetzt könnte es sein, dass jemand nicht durch den Geist spricht, es sieht aber so aus, und da können die Geschwister erschrecken. Und Paulus sagt, passt auf, wie sollen sie es aufpassen? Wenn sie nicht diesen Bruder, diese Schwester, für die letzte Autorität halten, dann, wenn sie sich nach dem Wort Gottes halten und das Wort Gottes als Maßstab gebrauchen, um den Beitragenden zu prüfen und auch seinen Beitrag. Paulus sagt, mein Brief, meine Briefe, meine Worte sind für euch da eine Hilfe. Sie sind Autorität des Herrn. Richtet euch nach dem, was ich euch schreibe. Noch Wort, etwas, das jemand sagt oder auch zu Papier bringt, als sei dieser Brief von uns. Es gab also schon damals pseudonyme Briefe. Es gibt solche, die wirklich meinen, dass einige unserer Briefe im Neuen Testament nicht von Paulus stammen oder vielleicht von einem anderen, zum Beispiel Petrus. Die hat ein anderer geschrieben, hat einfach den Namen des Petrus oder Paulus gebraucht. Und das hätte man damals einfach so gemacht. Ich weiß nicht, wo man das her hat. Die Geschichtswissenschaft meines Erachtens liefert keine Legitimation für diese Aussage. Im Gegenteil, es bleibt Unwahrhaftigkeit. Und das war nicht gang und gäbe in jener Zeit. Das war nicht legitim. Wenn es gang und gäbe war, dann von Seiten Fälscher. Von Fälschern, aber nicht bei Leuten, die echt waren und wirklich der Wahrheit anhingen. Ein weiterer Ausdruck, der Tag Christi. Und in einigen von ihren Übersetzungen steht hier vielleicht Tag des Herrn. Könnte das stimmen? Ja, das ist eine Manuskriptfrage. Und da ich mich an den überlieferten Text halte und überzeugt bin, dass er der bessere ist, der ältere Text ist, wie auch eine Anzahl neuerer Wissenschaftler es uns sagen, denke ich, sollten wir hier Tag Christi übersetzen. Aber letztlich ist auch das nicht so wichtig, wie man es vielleicht haben wollte. Nehmen wir einmal Tag des Herrn. zwischen Tag des Herrn und Tag Christi ist kein Unterschied. Denn der Tag Christi ist der Tag des Herrn. Christus ist der Herr. Und die Ausdrücke sind synonym. Es ist dasselbe. Christus ist der Herr und der Herr ist Christus. Und der Tag dieser Person ist der große Tag, wann die Weltgeschichte zu Ende geführt wird, über verschiedene Ereignisse. Wie diese Ereignisse genau ablaufen, darüber können wir schon uneinig sein, weil wir nicht genaue Angaben haben in der Heiligen Schrift. Und da sollten wir abwarten. Ich bin erstaunt, mit welcher Schnelligkeit einige Bibelleser hier zu Schlussfolgerungen kommen, die gar nicht in der Bibel stehen. Ja? Zum Beispiel steht nicht in der Bibel geschrieben, dass die Entrückung vor den 7 Jahren stattfindet. Das steht nirgends geschrieben. Das sagen etliche aufgrund von gewissen Stellen, von bei denen sie annehmen, dass es so ist. Aber es steht nirgends genauso geschrieben. Walworth und andere, vielleicht besonders, Professor Walworth von Dallas Theological Seminary, ich denke, er war es, der eine Liste von Argumenten sammelte für eine Entrückung vor den 7 Jahren. Nun habe ich mir die Mühe gemacht, diesen Argumenten einmal nachzugehen. Und sie sind nicht lückenlos. Sie sind nicht beweiskräftig. Übrigens habe ich schon längst gelernt, seitdem ich in diesen Kreisen mich bewege, dass auch Professoren und Spezialisten sich ganz tüchtig irren können. Übrigens schreiben sie eine Menge voneinander ab. Das darf man auch wissen. Einige denken selbstständig, aber nicht gründlich genug. Und dass Wissenschaftler überhaupt nicht immer gründlich sind, ich denke, das hat sich schon seit einiger Zeit rumgesprochen, die wir uns befasst haben mit Evolution und so weiter, naturwissenschaftlichen Thesen, dann merken wir, dass auch Wissenschaftler nicht immer wieder wirklich sorgfältig arbeiten. Das trifft auch zu für Theologen, das darf man ruhig wissen. Deshalb, ich ermutige immer wieder, wo immer ich hinkomme, ich ermutige immer wieder, schauen Sie den Spezialisten über die Schulter. Das dürfen Sie. Jeder von uns hat den Heiligen Geist. Jeder von uns hat die ganze Bibel. Und jeder von uns darf einmal über die Schulter eines anderen schauen, der da Dinge schreibt, die wir wirklich in Frage stellen dürfen. Bleiben wir im Gespräch, prüfen wir die Gründe. Das kann man. Das kann man. Sie müssen kein Musiker sein, um zu wissen, was gute Musik ist. Prüfen Sie, das ist möglich. Sie müssen nicht die letzte Begabung haben. Aber dieses sollte man wissen, dass auch der Laie gewisse Voraussetzungen mit sich bringt, um Spezialisten prüfen zu können. Nicht bis ins Letzte, aber sie sind imstande, sich die Gründe einmal anzuschauen und abzuwägen. Denn dann werden sie ja eingeführt in die Details mit diesen Begründungen. Ja? Und dann lernen sie, ja, was erscheint mir jetzt als der bessere Grund? Ja? Abwägen, abtasten und übrigens nicht zu schnell zu Schlüssen kommen. Im Englischen haben wir einen Ausdruck, er springt zum Schluss, das heißt zur Schlussfolgerung, he jumps to conclusion, das heißt, er ist etwas zu schnell, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Jetzt bin ich weggesprungen vom Text. Wir waren in Vers 2, ja. Tag Christi. Verse 3 bis 12. Hier haben wir etwas über das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Was ist das um diesen Terminus? Zuerst haben wir in Vers 3 einen Aufruf in dieser Angelegenheit. Niemand täusche euch in irgendeiner Weise. Nun, das ist ja ziemlich umfassend. Niemand in keiner Weise. Also bitte, wollen wir jetzt gehorsam sein. lassen wir uns von niemandem täuschen. Das heißt, ich muss informiert sein, sonst könnte ich getäuscht werden. Auch nicht in irgendeiner Weise. Seien wir also gründlich in unserem Bibellesen. Es ist viel zu viel Oberflächlichkeit in der Gemeinde Jesu, in der Literatur, die wir haben. Ja. Manches ist überhaupt nicht lesenswert. Kaufen Sie es nicht. Prüfen Sie, was Sie kaufen und was Sie lesen. Und wenn es lesenswert ist, dann lesen Sie es gründlich. Jetzt kommt die Begründung des Aufrufes. Weil der Tag, welcher Tag? Der Tag des Herrn Christi. Der Tag, wo wir versammelt werden zu ihm, der kommt nicht, bevor zuerst der Abfall, und das Wort bedeutet Aufstand, nicht nur Abfall von der Wahrheit, sondern Aufstand gegen Gott, so wird das Wort gebraucht, bevor zuerst der Abfall und Aufstand gekommen und der Mensch der Sünde enthüllt worden ist. Wem enthüllt? Das ist eine schwere Frage. Ich denke, wir müssen hier nicht zu viele Forderungen stellen an den Text. Was meine ich? Wenn Paulus gesagt hat, der Mensch der Sünde muss erst enthüllt werden, bevor Jesus kommt, dann dürfen wir nicht vorschreiben, wie viele Menschen das gesehen haben müssen, dass er da ist. Er ist enthüllt. In welcher Weite, in welcher Breite, wissen wir nicht. Was bringt das mit sich, diese Kenntnis? Dass jeder von uns bereit sein muss für das Kommen Jesu. Denn wie sollen wir wissen, wann er kommt? Auch wenn der Mensch der Sünde zuerst da sein soll. Aber wenn ich nicht weiß, wann er kommt, der Mensch der Sünde. Ich kann mich also nicht danach richten für eine Feststellung der Wiederkunft Christi. Das würde gefährlich sein. Aber Paulus stellt das fest. Er sagt, das muss erst da sein. Und das ist auch eine gewisse Hilfe für uns, dass wir nicht zu schnell mit anderen Ansichten kommen. Zwei Zeichen in Verbindung mit dem Kommen Christi haben wir. Der Abfall und der Antichristus selbst. Die bessere Ausdrucksweise ist wohl Antichristus, weil Christus der Name ist, der hier im Mittelpunkt steht. Nicht Christ. Natürlich nennen wir auch Jesus Christus manchmal Christ. Das ist die kürzere Form. In Liedern kann es vorkommen, wegen des Rhythmus, dass wir dann Jesus Christ sagen oder Jesu Christ. Aber es geht hier darum, dass jemand gegen Christus ist. Ich darf auch darauf aufmerksam machen, dass Anti nicht dasselbe bedeutet wie Pseudo. Pseudo heißt falsch, Anti heißt gegen. Das Wort Anti in Zusammensetzungen im Griechischen, das Wort Anti wird in Zusammensetzungen, Wortzusammensetzung, wo Anti ein Teil eines Wortes bildet, zusammen mit einem anderen Wort, in zweierlei Sinn gebraucht. Im Sinne eines Stellvertreters, anstelle von oder im Sinne eines Gegners, aber nie im Sinne eines Falschen. Dazu gebraucht man das Wort Pseudo. Wo wir würden sagen Vizepräsident, da würde der Grieche wahrscheinlich sagen Antipräsident, das heißt stellvertretender Präsident. Aber wenn der Zusammenhang das es verbietet, dass wir diese Bedeutung dort sehen, dann müssen wir die andere Bedeutung annehmen. Und bei Antichristus geht es nicht um einen stellvertretenden Christus, das ist ja ganz klar. Es gibt keinen Stellvertreter, auch nicht in Rom, der Christus vertreten könnte. Also handelt es sich in diesen Texten, wo das Wort vorkommt, um einen Christusgegner. Und wir dürfen also an dieser Stelle einmal aufräumen mit all den Aussagen, die annehmen, dass es sich beim Antichristus um einen falschen Messias handeln würde. den die Juden vielleicht auch annehmen würden. Wenn sie glauben, dass er der Messias ist, dann ist es nicht der Antichrist, der Antichristus. Dann ist es ein Pseudochrist, aber nicht ein Antichristus. Der Antichristus ist ein Gegner des Christus. Er, der gegen Gott ist und alles, das Gott sein will. Vers 4, der Sohn des Verderbens, der widerstrebt und sich über alles erhebt, das Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Das heißt, der Humanismus erzielt hier sein Zenit, das heißt seinen Höhepunkt. Zenit ist der Punkt, wo die Sonne am Tage am höchsten über uns hängt. Und der Höhepunkt der Sünde des Menschen, der Selbstverherrlichung des Menschen, liegt in dem Gottseinwollen des Antichristus. Er erhebt sich über alles andere, das Gott sein will. Er ist der Gott, der Höchste. Der Mensch wird zu Gott oder hebt sich zu diesem Niveau, sodass er sich selbst wie ein Gott in den Tempel Gottes setzt, von sich selbst vorgibt, er sei Gott. Tempel übersetzt hier das griechische Wort für Tempelheiligtum. Beim Tempel der Juden in Israel haben wir zwei Bereiche, was dieses Wort betrifft. Der größere Bereich war die ganze Tempelstätte oder das Tempelareal mit seinen Nebenräumen und Flächen, wo man sich treffen konnte. Aber der innere Raum war Naos, das Heiligtum. Und dieses Wort wird nicht nur für den Ort gebraucht, sondern für andere Heiligtümer oder Tempel von Göttern zum Beispiel. Auch unser Leib wird Naos oder Heiligtum, Tempelheiligtum Gottes genannt in 1. Korinther 6. Wir sind ein Tempel Gottes, also in diesem Sinne. Die Frage ist, auf was bezieht sich Paulus? Was ist das für ein Tempelheiligtum, in welches der Antichristus sich setzt? Das weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand das weiß. Es könnte ein wirklich irdischer Tempel sein. Einige meinen, das wäre das Christentum, die Kirche, vielleicht eine Art Tempel, ein Gemeinde will ja Tempel Gottes sein. Ich kann es nicht sagen. Paulus identifiziert den Menschen der Sünde, der hier erwähnt wird, Sohn des Verderbens, mit dem König von Daniel 11, Vers 36. Ich habe aber nicht die Zeit, mich mit allen diesen Stellen auseinanderzusetzen oder sie zu besprechen. Aber für die, die es interessiert, die können diesen Text einmal zum Mitstudium oder zum Nebenstudium nehmen. Daniel 11, ab Vers 36 haben wir da einen besonderen Text, der sich offenbar abgrenzt vom vorherigen Text der Geschichte bespricht. Vor dem wahrscheinlich Geschichte, nach dem Prophetie und wo dann der besondere Mensch der Sünde, ein gewisser König, besprochen wird. Dieser Antichristus, dieser Mensch der Sünde, dieser König, wird keine Religion achten. Er wird höher sein wollen als alles, auch über alles Gesetz. Hier spitzt sich die Gesetzlosigkeit zu. 5 und 6 anfangen. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dieses sagte, als ich noch bei euch war? In den kurzen Tagen in Thessalonich, was hat nicht alles Paulus an Thematik gestreift? Wir erachten solche Themen oft als Randthemen oder als zweitrangige. Aber Paulus hat es offenbar für wichtig gehalten, über dieses Thema schon in jenen Evangelisationswochen zu berühren. Die Zukunft spielt für Paulus eine sehr wichtige Rolle und er hält es für wichtig, sie zu informieren über die Hoffnung und die Erwartung, über das, was auf uns zukommt, damit wir festbleiben. Und nun wisst ihr, was zurückhält. Wissen Sie das auch? Die Thessalonicher wussten es. Sagt Paulus, was es ist? In diesem Text offenbar nicht. Wie sollten die Thessalonicher es wissen? Nun, vielleicht hat er es ihnen gesagt, aber vielleicht hat er es ihnen nicht gesagt. Vielleicht brauchte er es ihnen nicht zu sagen. Vielleicht stand das schon in der Bibel. Wer sein Altes Testament kennt, der weiß, dass Gott in der Geschichte waltet. Gott selbst regiert im Himmel. Und die ganze Weltgeschichte ist in seiner Hand. Er ist im Regiment. Das wird besonders deutlich im Buch Daniel, im 4. Kapitel zum Beispiel, wo wir die Geschichte von Nebukadnezar haben und seiner Selbsterhöhung. Da macht Gott ihm sehr deutlich, wer schließlich König im Lande ist. Auch wenn man nicht in Israel ist, der Gott Israels ist kein provinzialer Gott, kein Stammesgott. Sondern er ist auch Gott in Babylon. Und das soll Nebukadnezar wissen. Und das sollte auch Gerhard Schröder wissen. Dass Gott in Deutschland Gott ist und Herr ist. Und nicht er, auch nicht, wie heißt er? Fischer? Jaschke? Nee?
Fischer.
Jaschke.
Joschka Fischer.
Joschka. Fischer. Mit O. Ja. Fähige Leute zwar, ja, Herr Schröder soll einmal einem gläubigen Mädchen bei einem Schulbesuch auf die Frage geantwortet haben, wie er zum Christentum stünde oder so etwas Ähnliches. Und dann sagte er, er sei nicht Christ, aber in seinem Denken würde er oft zu denselben Ergebnissen kommen, wie ein Christ ist. Ob er das bei der gegenwärtigen Wahl seiner Frau auch tat, dürfte anzuzweifeln sein. Dies ist aber nicht das letzte Wort, Thomas, oder? Oh, Entschuldigung, hier. Ja, Sie haben geklingelt. Ja. Aber wir haben noch eine.
Ja, es sind noch zwei Blöcke.
Oh, noch zwei. Also, ich habe noch zwei.
Eine,
Entschuldigung. Eine. Also.